Hallo und ein frohes, gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2018. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt hörst du eine Produktion, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist, denn es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Papillon von Henri Charrière habe ich mindestens 3 oder 4 Mal schon gelesen. Es ist die Geschichte eines Gefangenen auf der berühmt-berüchtigten Teufelsinsel in Südamerika, auf die Franzosen einst ihre Straftäter verbannten. Es ist eine sehr fesselnde Geschichte, die übrigens auch schon mal verfilmt wurde mit Dustin Hoffman und Steve McQueen. Gönn dir schönes Lauschen.
Erstes Heft. Der Weg zur Hölle. Die Geschworenen. Die Ohrfeige war so ausgiebig, dass ich volle 13 Jahre brauchte, um sie zu verwinden. Es war kein gewöhnlicher Schlag, und um ihn mir zu versetzen, hatte man viel aufgeboten. Es ist der 26. Oktober 1932. Man hat mich um 8 Uhr früh aus der Zelle in der Conciergerie geholt, die ich seit einem Jahr bewohne. Ich bin frisch rasiert, trage einen erstklassig geschneiderten Anzug, was mir ein elegantes Auftreten verleiht, und das weiße Hemd mit der hellblauen Fliege gibt meiner Erscheinung den letzten Schliff. Ich bin 25, sehe aber wie 20 aus. Da ich mich wie ein Gentleman benehme, sind die Wachbeamten etwas gehemmt und behandeln mich höflich. Sogar die Handschellen hat man mir abgenommen. Wir 6, 5 Wachbeamte und ich, sitzen in einem kahlen Raum auf 2 Bänken. Der Himmel vor den Fenstern ist grau. Die Tür uns gegenüber führt sicher in den Schwurgerichtssaal, denn wir befinden uns im Palais de Justice de la Seine in Paris. In wenigen Augenblicken wird man mich des Mordes anklagen. Mein Anwalt, Dr. Raymond Hubert, kommt mich begrüßen.
Es liegt kein schwerwiegender Beweis gegen Sie vor. Ich bin voller Zuversicht, wir werden freigesprochen.
Das Wir reizt mich zum Lachen. Es sieht fast so aus, als stünde Dr. Hubert gleichfalls als Angeklagter vor den Geschworenen und ein Schuldspruch träfe auch ihn. Ein Saalwärter öffnet die Tür und gibt uns das Zeichen einzutreten. Flankiert von 4 Wachbeamten und meinem ganz persönlichen Leibwächter an der Seite, trete ich durch die große, weit geöffnete Flügeltür in einen riesigen Saal. Um mir meine Ohrfeige würdig zu versetzen, hat man alles in blutiges Rot getaucht. Rot die Vorhänge an den mächtigen Fenstern, rot die Teppiche, rot die Roben der Richter, die das Urteil über mich sprechen werden.
Das Hohe Gericht!
Aus einer der rechtsgelegenen Türen treten hintereinander 6 Männer ein. Der Vorsitzende und 5 Richter, alle mit dem Barett auf dem Kopf. Der Vorsitzende macht vor dem Mittelsitz Halt, die Beisitzer verteilen sich links und rechts von ihm. Eindrucksvolle Stille. Alle stehen, auch ich. Als die Richter Platz nehmen, setzen auch wir uns. Der Vorsitzende, pausbäckig und rotwangig, blickt mir ernst und ungerührt in die Augen. Er heißt Bevin. Später wird er die Verhandlung unparteiisch leiten und durch seine Haltung zu verstehen geben, dass ihn als Berufsrichter die Aufrichtigkeit der Zeugen und der einvernommenen Polizisten nicht sonderlich überzeugt. Nein, er ist nicht verantwortlich für die Ohrfeige. Er gibt sie nur an mich weiter. Der Staatsanwalt heißt Pradel. Die Verteidiger fürchten ihn. Er genießt den traurigen Ruf eines erstklassigen Belieferers der Zuchthäuser von Frankreich und Übersee. Pradel vertritt das Gesetz. Er ist öffentlicher Ankläger und hat nichts Menschliches. Er wird alles dazu tun, dass die Waage der Gerechtigkeit nach seiner Seite ausschlägt. Er hat Habichtsaugen. Unter halb gesenkten Lidern trifft mich aus voller Höhe sein intensiver Blick. Nicht nur, dass er auf einem hohen Sessel sitzt, trägt er auch sein Körpermaß von mindestens 1,80 Meter mit Arroganz. Er zieht seine rote Robe nicht aus, legt nur das Barett vor sich hin. Dann stützt er sich auf seine Hände, groß wie Wäscheklopfer. Ein Goldreif an seiner Linken verrät, dass er verheiratet ist. Am kleinen Finger trägt er einen zu einem Ring geformten, blank polierten Hufnagel. Er beugt sich etwas zu mir herunter, um mich besser in die Klauen zu bekommen, als wollte er sagen, »Mein Junge, wenn du glaubst, mir entwischen zu können, so irrst du dich. Ich werde dich in Stücke reißen. Denn wenn ich bei allen Anwälten gefürchtet und bei Gericht als gefährlicher Staatsanwalt bekannt bin, so deshalb, weil ich mir meine Beute niemals entschlüpfen lasse. Ich will gar nicht wissen, ob du schuldig oder unschuldig bist. Ich brauche nur alles, was gegen dich spricht, auszunützen. Dein Zigeunerleben am Montmartre, die von der Polizei provozierten Zeugenaussagen und die Erklärungen der Polizisten selbst. Kurz den ganzen widerlichen Unrat, den der Untersuchungsrichter zusammengetragen hat, bis du schließlich so abstoßend dastehst, dass die Geschworenen dich aus der menschlichen Gesellschaft ausstoßen müssen. Mir ist, als hörte ich ihn ganz deutlich zu mir reden. »Lass mich nur machen«, höre ich ihn sagen. »Versuch nur nicht, dich zu verteidigen. Ich sorge schon dafür, dass du zur Hölle fährst. Oder willst du am Ende auf die Geschworenen bauen? Gib dich da ja keinen Illusionen hin. Diese 12 Männer wissen nichts von dem Leben. Schau sie dir nur an. Diese 12 Käsegesichter, die man aus irgendwelchen gottverlassenen Provinznestern nach Paris verfrachtet hat, sie sind Kleinbürger, Rentner, Krämer. Unnötig, ein Wort über sie zu verlieren. Du glaubst doch nicht, dass die Verständnis für deine Jugend, dein Leben am Montmartre haben. Für die sind Pigalle und Place Blanche nichts weiter als Sumpf. Und alle Typen, die ein Nachtleben führen, Feinde der Gesellschaft. Und jetzt kommst du daher, jung und gut aussehend. Ich werde dir diese Leute da von Anfang an zu Feinden machen. Du bist zu elegant gekleidet. Du hättest dich bescheidener anziehen müssen. Ein grober taktischer Fehler. Siehst du nicht, mit welchem Neid dein Anzug sie erfüllt? Sie kaufen ihre Anzüge von der Stange und haben nie, nicht einmal im Traum, einen Maßanzug besessen. Es ist 10 Uhr. Die Verhandlung wird eröffnet. Ich habe 6 Justizbeamte vor mir, darunter den aggressiven Staatsanwalt, der sein ganzes machiavellisches Können, seine ganze Intelligenz aufbieten wird, die 12 braven Männer davon zu überzeugen, dass ich schuldig bin und dass für mich nur das Bagno oder die Guillotine als Rechtsspruch in Betracht kommt. Es wird Gericht über mich gehalten, wegen Mordes an einem Zuhälter, einem gefährlichen Burschen aus dem Montmartre-Milieu. Es gibt dafür keine Beweise, aber die Polizisten, die für jedes Vergehen, das sie aufdecken, befördert werden, bestehen darauf, dass ich der Schuldige bin. Sie behaupten, vertrauliche Mitteilungen erhalten zu haben, die keinen Zweifel offen lassen. Ein von ihnen beeinflusster Zeuge namens Paulin, am Quai des Sauvèvres 36 gut bekannt, soll das Paradestück der Anklage abgeben. Als ich im gegebenen Moment versichere, ihn nicht zu kennen, fragt mich der Vorsitzende: »Sie behaupten, dass er lügt? Schön. Aber warum sollte er lügen?« »Herr Vorsitzender, seit meiner Verhaftung habe ich keine Nacht schlafen können. Nicht aus Gewissensbissen, Roland Le Petit ermordet zu haben, sondern weil ich es nicht getan habe. Ich forsche ununterbrochen nach dem Motiv, das diesen Zeugen dazu treibt, gegen mich auszusagen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, Herr Vorsitzender, dass die Polizei den Zeugen erwischt hat, als er gerade ein Verbrechen begehen wollte und mit ihm einen Pakt geschlossen hat. Wir lassen dich frei unter der Bedingung, dass du Papillon belastest.« Ich hätte nicht gedacht, den Nagel so auf den Kopf getroffen zu haben. Paulin, der den Geschworenen als anständiger, nicht vorbestrafter Mann präsentiert wurde, ist ein Jahr darauf wegen Rauschgifthandels verhaftet und abgeurteilt worden. Dr. Hubert versucht, mich zu verteidigen. Aber er hat nicht das Format des Staatsanwaltes. Nur Dr. Buffet, der zweite Verteidiger, bereitet Pradel für ein paar Augenblicke Schwierigkeiten. Aber das währt nicht lange. Pradel macht ihn in diesem Duell sehr rasch fertig. Überdies schmeichelt er den Geschworenen, die von Stolz geschwellt sind, von einer so eindrucksvollen Persönlichkeit als Gleichwertige behandelt zu werden. Um 11 Uhr abends ist die Partie verloren. Meine Verteidiger sind schachmatt. Und ich, ein Unschuldiger, bin verurteilt. »Angeklagter, erheben Sie sich!« Ich erhebe mich. Lähmende Stille herrscht im Saal. Alles hält den Atem an. Mein Herz beginnt zu klopfen. Die Geschworenen sehen mich an oder senken den Kopf. Sie scheinen sich zu schämen. »Angeklagter, die Geschworenen haben alle Fragen mit Ja beantwortet, ausgenommen die der Vorsätzlichkeit. Sie werden zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt. Haben Sie noch etwas zu sagen?« Ich bleibe unbeweglich, klammere mich nur etwas fester ans Geländer der Zeugenbarre. »Herr Vorsitzender, ich bin unschuldig und das Opfer einer Machenschaft der Polizei.« Aus der Ecke, in der die Damen der Gesellschaft auf nummerierten Plätzen sitzen, höre ich ein Gemurmel. »Ruhe«, sage ich, ohne meine Stimme zu erheben. »Die perlengeschmückten Weiber, die hier ihre Komplexe abreagieren, sollen den Mund halten. Die Farce ist zu Ende. Ein Mord ist von eurer Polizei und eurer Justiz glücklich aufgeklärt worden. Wie befriedigt müsst ihr euch fühlen?«
»Wache«, ruft der Vorsitzende. »Führen Sie den Verurteilten ab!«
Bevor ich hinausgehe, höre ich einen Aufschrei.
»Mach dir nichts draus! Ich komm dir nach!«
Das war meine tapfere, brave Ninette, die ihre Liebe herausschreit. Einige Leute applaudieren. Sie wissen, was sie von diesem Mord zu halten haben und sind stolz darauf, dass ich nichts aufgedeckt und niemanden verraten habe. In dem kleinen Saal, in dem wir uns vor der Verhandlung befanden, legen mir die Wachbeamten die Fesseln an. Und einer von ihnen bindet mir mit einer kurzen Kette mein rechtes Handgelenk an sein linkes. Kein Wort fällt. Ich bitte um eine Zigarette. Der Adjutant reicht mir eine und zündet sie an. Wenn ich sie an den Mund führe, muss der Beamte jede meiner Bewegungen mitmachen. Ich rauche sie fast zu Ende. Niemand spricht ein Wort. Bis ich selber mit einem Blick auf den Adjutanten sage,
»Gehen wir!«
Begleitet von einem Dutzend Wachbeamten betrete ich den Innenhof des Justizpalastes. Der Gefangenenwagen erwartet uns. Wir steigen ein. Wir sind ungefähr 10. Setzen uns auf die Bänke.
»Conciergerie«, sagt der Adjutant.
Die Conciergerie. Nach der Ankunft in dem ehemaligen Schloss Marie-Antoinette übergeben mich die Beamten dem Chef der Wache, der ein Papier unterzeichnet, den Übernahmeschein. Dann verlassen sie uns wortlos. Der Adjutant drückt mir, bevor er geht, überraschend die gefesselten Hände.
»Was haben Sie dir aufgebrummt?«,
fragt mich der Chef der Wache.
»Lebenslänglich.«
»Nicht möglich.« Er wirft den Wachbeamten einen Blick zu und sieht, dass es stimmt. Der Gefangenenwärter, der mit seinen 50 Jahren sehr viel gesehen hat und meinen Fall genau kennt, hat ein gutes Wort für mich.
»Die sind ja verrückt, diese Schweine.«
Sanft nimmt er mir die Fesseln ab und begleitet mich persönlich in eine der gepolsterten Zellen, die für irrsinnige, gemeingefährliche, zum Tode oder zu Zwangsarbeit Verurteilte eingerichtet sind.
»Mut, Papillon«, sagt er, während er die Tür schließt. »Man wird dir die Kleider und die Esssachen aus deiner alten Zelle hierher bringen. Nur Mut.«
»Danke«, sage ich. Wenige Minuten später macht sich jemand an der Tür zu schaffen.
»Was gibt's?«
»Nichts«,
lautet die Antwort. »Ich hänge nur ein Pappschild an.«
»Was steht drauf?«
»Lebenslänglich. Streng überwachen.«
Die sind doch wirklich bekloppt. Glauben die am Ende, dass ich Selbstmord begehen will? Ich habe keine Angst. Denen werde ich's zeigen. Ich werde gegen sie kämpfen, gegen sie alle. Schon morgen fange ich damit an. Soll ich Nichtigkeitsbeschwerde erheben, frage ich mich am anderen Morgen, während ich meinen Kaffee trinke. Hätte ich denn vor einem anderen Gericht mehr Chancen? Wie viel Zeit würde ich damit verlieren? Ein Jahr? 18 Monate? Wozu? Um 20 Jahre zu kriegen statt lebenslänglich? Da ich entschlossen bin zu fliehen, zählen solche Sachen nicht mehr. Na schön. Als erstes muss ich einmal trachten, mit solchen Verurteilten Kontakt zu bekommen, die sich als Fluchtkumpane eignen. Ich suche mir einen Mann aus Marseille aus. Degas heißt er. Beim Friseur werde ich ihn bestimmt treffen. Er lässt sich täglich rasieren. Ich bitte also, zum Friseur gehen zu dürfen. Tatsächlich. Degas steht da und starrt zur Wand, als ich hinkomme. Ich bemerke auch, dass er einen anderen vorlässt, um länger warten zu können. Ich schiebe meinen Nachbarn zur Seite und stelle mich direkt neben ihn.
»Wie geht's, Digga?«
flüstere ich ihm rasch zu.
»Es geht, Papillon. Ich habe 15 Jahre, und du? Ich höre, man hat dich kräftig eingesalzen.«
»Ja, lebenslänglich.«
»Legst du Nichtigkeitsbeschwerde ein?«
»Nein, Digga. Jetzt heißt es tüchtig essen und im Training bleiben. Wir werden feste Muskeln brauchen. Hast du Zaster?«
»Ja, 2000er in Pfunden. Und du?«
»Nichts.«
»Verschaff dir schnell was. Ist dieser Hubert dein Verteidiger?«
»Dieses Arschloch.
Er würde dir niemals den Stöpsel übergeben. Schick deine Frau mit dem vollen Stöpsel zu Dante. Man soll es dem reichen Dominique geben, und ich garantiere dir, dass du es kriegst.«
»Psst. Der Posten beobachtet uns.«
Also, ihr nützt das aus, um zu tratschen?
Oh, nicht so wichtig, versetzt Degar. Er sagt, dass er krank ist.
Was fehlt ihm denn? Wachsen ihm die Geschworenen zum Hals heraus?
Das Bierfass birst vor Lachen. So ist es, das Leben. Und das ist der Weg in die Hölle. Und ich bin schon unterwegs. Man witzelt und lacht sich tot über einen Mann von 25, der für seinen Lebtag versorgt ist. Ich habe den Stöpsel bekommen. Ein fabelhaft poliertes Aluminiumrohr, das sich in der Mitte aufschrauben lässt. Es enthält 5600 Francs in nagelneuen Scheinen. Ich küsse das daumendicke, 6 Zentimeter lange Ding. Ja, ich küsse es, ehe ich es mir in den After schiebe. Dann mache ich einen tiefen Atemzug, damit es in den Darm hinaufsteigt. Das ist jetzt meine Geldkassette. Man kann mich bis auf die Haut nackt ausziehen, mir befehlen, die Beine zu spreizen, zu husten und mich zu bücken. Nichts. Niemand merkt, dass ich es habe. Es steigt hoch in den Dickdarm hinauf, wird ein Teil meiner selbst. Es ist mein Leben, meine Freiheit, der Weg zu meiner Rache. Ich denke nur noch an sie. Draußen wird es Nacht. Ich bin allein in meiner Zelle. Das starke Licht an der Decke ermöglicht es dem Wärter, mich durch ein kleines Loch in der Tür zu beobachten. Dieses Licht blendet mich. Tut weh. Ich lege mir das Taschentuch zusammengefaltet über die schmerzenden Augen. Ich liege ausgestreckt auf der Matratze des Eisenbettes, ohne Kopfkissen, und sehe jede Einzelheit meines schauerlichen Prozesses noch einmal vor mir. Was werde ich anfangen, wenn ich einmal geflohen bin, frage ich mich. Denn jetzt, da ich das Rohr habe, zweifle ich keinen Augenblick daran, dass ich fliehen werde. Zunächst werde ich so schnell wie möglich nach Paris zurückkehren. Der erste, der von mir umgebracht wird, ist dieser falsche Zeuge Paulin. Dann die beiden Polizeispitzel. Aber 2 Polizeispitzel genügen nicht. Ich werde alle umbringen. In einem Koffer nehme ich so viel Sprengstoff wie nur möglich mit. 10, 15, 20 Kilo, was weiß ich. Ich werde mir genau auszurechnen versuchen, wie viel Sprengstoff ich brauche, um die größte Wirkung zu erzielen. Dynamit? Nein, TNT ist besser. Und warum nicht Nitroglycerin? Schön, darüber werde ich mich mit denen da unten beraten. Die verstehen das besser als ich. Jedenfalls können sich die Polypen auf mich verlassen. Mit denen rechne ich ab. Die bediene ich. Ich habe die Augen immer zu. Ein Taschentuch liegt auf den geschlossenen Lidern. Ganz deutlich sehe ich den Koffer mit dem Sprengstoff vor mir. Er sieht harmlos aus. Und der Wecker, der den Auslöser betätigen wird, ist genau eingestellt. Acht geben. Um Punkt 10 Uhr vormittags muss die Ladung im ersten Stock, Quai des Orfèvres 36, hochgehen. Um diese Zeit sind dort mindestens 150 Polizisten zum Frühsport und zur Befehlsausgabe versammelt. Wie viele Stufen sind es dort hinauf? Ich darf mich nicht irren. Ich muss genau die Zeit berechnen, die ich brauche, um den Koffer im richtigen Moment an der Stelle zu deponieren, wo er explodieren soll. Und wer soll den Koffer tragen? Na gut, ich werde frech sein. Ich werde mit einem Taxi direkt am Tor der Kriminalpolizei vorfahren und im Befehlston zu den beiden Wachposten sagen: Schicken Sie das nach oben zu Kommissar Dupont und sagen Sie ihm, Chefinspektor Dubois kommt gleich persönlich nach. Aber werden Sie es auch tun? Und wenn ich zufällig unter den vielen Idioten auf die einzigen beiden Intelligenten dieses Vereins stoße? Das wäre Pech. Nein, ich muss mir etwas anderes ausdenken. Und ich grüble und will mir nicht eingestehen, dass es mir nicht gelingt, die 100%ig sichere Methode zu finden. Ich stehe auf, um ein wenig Wasser zu trinken. Der Kopf schmerzt mich vom vielen Nachdenken. Ich lege mich ohne die Augenbinde nieder. Die Minuten schleichen dahin. Und das Licht. Das Licht. Herrgott im Himmel. Ich feuchte das Taschentuch an und lege es mir wieder auf. Das kalte Wasser tut gut. Und das Taschentuch haftet so auch besser. Von jetzt an werde ich es immer so machen. Ich durchlebe die Stunden, in denen ich an meiner Rache arbeite, so intensiv, dass ich mich agieren sehe, so als wäre ich bereits mitten in der Ausführung meines Vorhabens. Nacht für Nacht und teilweise sogar tagsüber fahre ich in Paris umher, als hätte ich meine Flucht längst hinter mir. Ich bin fest überzeugt, dass ich entkommen werde. Und selbstverständlich werde ich zuerst Polar meine Rechnung präsentieren und dann den Spitzeln. Und die Geschworenen? Nein, diese Armleuchter sollen ruhig weiterleben. Gewiss sind sie tief befriedigt nach Hause gefahren, diese Schwachköpfe. Sie haben ihre Pflicht getan und sind aufgeblasen vor Wichtigkeit und Stolz zu ihren Nachbarn zurückgekehrt und zu ihren Weibern, die unfrisiert auf sie gewartet haben, um mit ihnen die Suppe zu löffeln. Arme Hunde, gar nicht in der Lage zu richten. Ein pensionierter Gendarm oder Zollbeamter wird wie ein Gendarm oder Zollbeamter reagieren. Ist er ein Milchmann, reagiert er wie ein Milchmann. Sie haben sich den Behauptungen des Staatsanwaltes angeschlossen, dem es nicht schwerfiel, sie in die Tasche zu stecken. Sie sind gar nicht wirklich verantwortlich. Also, ich werde Ihnen nichts tun. Während ich hier niederschreibe, was mir damals, vor so vielen Jahren, durch den Kopf ging, steht mir mit grausiger Klarheit vor Augen, wie weit absolute Stille und Abgeschiedenheit einen jungen, in einer Einzelzelle eingeschlossenen und bis dahin ganz vernünftigen Menschen bringen können. So weit nämlich, dass er an seine Phantastereien glaubt und in den Luftschlössern, die sein fruchtbarer Geist mit unglaublich lebhafter Fantasie baut, beinahe leibhaftig zu leben, zu wohnen beginnt. Seitdem sind 36 Jahre vergangen, und dennoch gelingt es mir, ohne mein Gedächtnis besonders anzustrengen, fließend niederzuschreiben, was ich in jenen Tagen dachte. Den Geschworenen werde ich also nichts tun. Aber dem Staatsanwalt? Ihn darf ich nicht übergehen. Für ihn habe ich ein fertiges Rezept bereit, das ich von Alexandre Dumas übernehme. Ich werde genau wie im Grafen von Monte Cristo verfahren, wo man den Kerl im Gefängnis vor Hunger krepieren lässt. Denn Pradel ist schuldig. Dieser in Rot gehüllte Habicht verdient es, aufs Schrecklichste hingerichtet zu werden. Ja, und nochmals ja. Nach Polar und den Polypen werde ich mich ausschließlich mit diesem Raubtier beschäftigen. Ich werde eine Villa mieten. Sie muss einen sehr tiefen Keller haben, mit dicken Mauern und einer schweren Tür. Und wenn die Tür nicht dick genug ist, werde ich sie selbst mit einer Matratze und Werg verstopfen. Sobald ich die Villa habe, werde ich Pradel stellen und entführen. Ich werde in die Kellermauer Ringe einlassen und ihn dort sofort anketten. Und dann Mahlzeit. Ich stehe ihm gegenüber und sehe ihn genauso an, wie er mich vor Gericht angesehen hat. Ich fühle beinahe seinen warmen Atem. Wir stehen ganz nahe voreinander, Nase an Nase. Wir berühren uns fast. Seine Habichtsaugen sind vom Licht der starken Scheinwerfer, die ich auf ihn richte, geblendet, irritiert. Dicke Schweißtropfen rinnen ihm über das blutunterlaufene Gesicht. Ich höre meine Fragen, lausche seinen Antworten. Ich durchlebe diese Minuten sehr intensiv. Erkennst du mich, du Schweinehund? Ich bin es, Papillon, den du so flott auf lebenslängliche Zwangsarbeit geschickt hast. Jetzt aber bin ich es, der dich an diese Mauer gekettet hält. Ich sehe dein Lächeln wieder, ja, ich sehe die Siegermiene deutlich vor mir, die du aufsetztest, als man nach deinem Strafantrag das Urteil verlas. Es kommt mir vor, als sei das alles erst gestern gewesen, und doch liegt es schon Jahre zurück. Wie viele? 10? 20? Aber was ist los mit mir? Warum denn 10 Jahre? Warum gar 20? Rühr dich, Papillon, du bist stark, du bist jung und du hast 5600 Francs im Bauch. 2 Jahre werde ich von meinem lebenslänglich absitzen und keines mehr, das schwöre ich. Ach, wahrhaftig, du fängst an, närrisch zu werden, Papillon. Die Zelle, die Stille, das Alleinsein treiben dich zum Wahnsinn. Ich habe keine Zigaretten, die letzte habe ich gestern geraucht. Ich werde umhergehen. Schließlich ist es nicht nötig, die Augen geschlossen zu halten und das Taschentuch draufzudrücken, um vorauszusehen, was kommen wird. Ich stehe auf. Die Zelle ist 4 Meter lang. Das sind 5 kleine Schritte von der Tür bis zur Mauer. Die Hände auf dem Rücken fange ich an zu gehen und rede dabei weiter. Wie gesagt, ich sehe dein Siegerlächeln deutlich vor mir. Ich werde es in ein Grinsen verwandeln. Du hast mir etwas voraus. Ich durfte nicht schreien. Du darfst es. Schrei, schrei, so viel du willst und so laut du kannst. Was soll ich mit dir tun? Dich verhungern lassen nach dem Rezept von Dumas? Nein, das genügt nicht. Ich werde dir zuerst einmal die Augen ausstechen.
Ach, du triumphierst noch immer. Du denkst, wenn ich dir die Augen aussteche, brauchst du mich wenigstens nicht mehr anzusehen. Und außerdem beraube ich mich selbst des Vergnügens, deine Reaktionen in deinen Pupillen zu lesen. Ja, du hast recht. Ich darf sie dir nicht ausstechen. Zumindest nicht gleich. Ich werde es mir für später aufheben. Ich werde dir die Zunge herausschneiden. Diese schreckliche Zunge, die scharf ist wie ein Messer. Nein, schärfer als ein Rasiermesser. Die Zunge, die sich für deine ruhmreiche Karriere prostituiert hat. Dieselbe Zunge, mit der du deiner Frau Zärtlichkeiten sagst, deinen Kindern, deiner Geliebten. Du und eine Geliebte? Nein, wohl eher einen Geliebten. Denn du bist als Mann nichts. Ein träger, genießerischer Schlappschwanz. Der geborene Päderast. Ja, ich muss damit anfangen, dir die Zunge herauszuschneiden. Die Vollstreckerin deines Gehirns. Sie, die du so gut zu gebrauchen verstehst, hat die Geschworenen dahin gebracht, alle an sie gestellten Fragen mit Ja zu beantworten. Dank deiner Zunge stehen die Polizisten jetzt wie Heilige da, als Opfer ihrer Pflicht. Ihr verdankt es der Zeuge, dass sein Lügennetz gehalten hat. Ihr allein verdanke ich, dass ich den 12 Arschgesichtern als der gefährlichste Kerl von ganz Paris erscheinen musste. Wenn du diese Zunge nicht hättest, die so trügerisch, so geschickt, so überzeugend ist und so geübt darin, Menschen, Taten und Dinge zu entstellen, säße ich heute noch auf der Terrasse des Grand Café auf der Place Blanche, von wo ich mich nie weggerührt hätte. Ich werde sie dir also herausschneiden, diese Zunge. Aber mit welchem Instrument? Ich gehe und gehe. Der Kopf dreht sich mir. Aber ich bin noch immer Gesicht an Gesicht mit ihm, als plötzlich das Licht erlischt und schwaches Tageslicht durch die Ritze der Fensterplanke in meine Zelle sickert. Was? Schon morgen? Ich habe die ganze Nacht mit meinen Rachegedanken zugebracht? Was für schöne Stunden werde ich hier noch verbringen? Diese lange Nacht, wie kurz ist sie gewesen? Ich sitze auf meinem Bett und lausche. Nichts. Völlige Stille. Von Zeit zu Zeit ein Klick an meiner Tür. Das ist der Wärter. Er kommt in Pantoffeln an meine Tür, um keinen Lärm zu machen. Er schiebt das winzige Eisentürchen zurück und legt sein Auge an das winzige Loch, das ihm erlaubt, mich zu sehen, ohne dass ich ihn bemerke. Die von der Französischen Republik erdachte Maschinerie arbeitet in mehreren Etappen. Mich hat sie in der zweiten. Sie funktioniert bewundernswert. In der ersten Etappe hat sie einen Mann in ihr Räderwerk gezogen, der Unannehmlichkeiten hätte bereiten können. Aber das ist nicht genug. Der Mann darf nicht zu rasch sterben. Er darf nicht durch einen Selbstmord entwischen. Man braucht ihn noch. Was würde die Verwaltung der Strafanstalt tun, wenn es keine Gefangenen gäbe? Das wäre ja noch schöner. Also überwachen wir ihn. Ins Bagno mit ihm, wo er wieder für andere Funktionäre lebensnotwendig ist. Das Klicken wiederholt sich und reizt mich zum Lachen. Nur keine Angst, Herr Überflüssig. Ich entwische schon nicht. Zumindest nicht auf die Art, die du befürchtest. Durch Selbstmord. Ich möchte nur eines. Mir das Leben so erträglich wie möglich gestalten und sehr rasch nach Französisch-Guayana kommen. Gott sei Dank seid ihr so dumm, mich dorthin zu schicken. Klick. Ein kleines Quadrat von 20x20 cm öffnet sich in der Mitte der Tür. Man reicht mir Kaffee und ein 3/4 Kilo schweres Stück Brot. Ich habe als Verurteilter nicht mehr das Recht, ein Restaurant zu besuchen. Aber ich darf, wenn ich bezahle, Zigaretten und Lebensmittel in einer bescheidenen Kantine kaufen. Noch wenige Tage, dann gibt es auch das nicht mehr. Die Conciergerie ist das Vorzimmer zur Einzelhaft. Ich rauche mit Genuss eine Lucky Strike, das Paket zu 6,60 Francs. Ich habe mir 2 Pakete gekauft. Ich gebe meine Barschaft aus, weil man sie mir sonst wegnimmt, um damit die Gerichtskosten zu bezahlen. Degas lässt mir durch einen kleinen Zettel, den ich im Brot finde, Nachricht zukommen, ich möge zum Desinfizieren gehen. In der Zündholzschachtel sind 3 Läuse. Ich nehme die Streichhölzer heraus und finde 3 fette Läuse. Was das bedeutet, weiß ich. Ich muss sie dem Aufseher zeigen und morgen schickt er mich mit meinen Sachen und der Matratze in die Dampfkammer, um das Ungeziefer zu töten. Uns ausgenommen natürlich. Und wirklich. Am nächsten Tag treffe ich dort Degas. Kein Wächter in der Kammer. Wir sind allein.
Danke, sage ich. Ich habe den Stöpsel.
Stört er dich nicht?
Nein. Wasch ihn immer gut, bevor du ihn auf dem WC wieder hineinsteckst. Er ist gut verschlossen, glaube ich. Den Geldscheinen ist nichts passiert, obwohl ich ihn schon 7 Tage trage.
Dann ist er in Ordnung.
Was gedenkst du zu tun, Digga?
Ich werde den Verrückten spielen. Ich will nicht ins Bagno. Hier in Frankreich brauche ich vielleicht nur 8 bis 10 Jahre zu sitzen. Ich habe Beziehungen und kann mindestens 5 Jahre geschenkt kriegen.
Wie alt bist du?
42.
Verrückt. Wenn du 10 von den 15 Jahren abbrummst, bist du ein alter Mann, wenn du herauskommst. Hast du Angst vor der Zwangsarbeit?
Ja, ich habe Angst vor dem Bagno. Ich schäme mich nicht, es einzugestehen, Papillon. Es ist grauenhaft in Guyana. Jedes Jahr krepieren 80%. Ein Konvoi löst den anderen ab und in jedem sind 1800 bis 2000 Mann. Wenn du nicht Lepra erwischst, kriegst du das gelbe Fieber oder die Ruhr, die sind auch nicht ohne, oder Tuberkulose oder infektiöse Malaria. Und wenn man von all dem verschont bleibt, hat man gerade die besten Chancen, umgebracht zu werden, weil einem irgendeiner den Stöpsel stehlen will oder auf der Flucht zu verrecken. Glaub mir, Papillon, ich möchte dich nicht entmutigen, aber ich habe welche gekannt, die nach 5, 6 Jahren Bagno zurückgekommen sind und ich weiß, was ich sage. Sie sind alle Wracks und verbringen im Jahr 9 Monate im Spital. Und was das Ausbrechen anlangt, das ist nicht so einfach, wie sich die meisten das vorstellen.
Ich glaube dir, Digga, aber ich vertraue mir selber. Ich werde nicht lange da unten bleiben, verlass dich darauf. Ich bin Seemann und kenne mich auf See aus. Ich werde sehr schnell wieder draußen sein. Und du? Du willst 10 Jahre sitzen? Selbst wenn man dir 5 davon erlässt, was nicht so sicher ist, glaubst du denn, dass du die anderen 10 ertragen kannst, ohne in der Einzelhaft verrückt zu werden? Jede Stunde, die ich allein in meiner Zelle verbringe, ohne Bücher, ohne Ausgang, ohne Ansprache, ist nicht 60, sondern 600 Minuten lang. Und auch das ist noch weit von der Wahrheit entfernt.
Möglich. Aber du bist jung. Und ich? Ich bin 42.
Höre, Digga. Sei ehrlich. Was fürchtest du am meisten? Doch nicht die anderen Sträflinge?
Ehrlich gesagt, ja, Papillon. Jeder Einzelne weiß, dass ich Millionär bin und glaubt, dass ich 50 bis 100.000 bei mir trage. Da dauert es nicht lang und sie bringen mich um.
Wollen wir einen Pakt schließen? Du versprichst mir nicht, verrückt zu werden, und ich verspreche dir, immer bei dir zu bleiben. Einer greift dem anderen unter die Arme. Ich bin ziemlich stark und schnell und habe früh gelernt, mich zu schlagen, und ich verstehe es prima, mit einem Messer umzugehen. Was die Häftlinge angeht, kannst du also ganz ruhig sein. Man wird uns mehr als respektieren, man wird uns fürchten. Und zum Ausbrechen brauchen wir keine Helfer. Du hast Flachs, ich hab Flachs. Ich kann einen Kompass lesen und ein Schiff steuern. Was willst du mehr?
Er blickt mir tief in die Augen. Wir umarmen uns. Der Pakt ist geschlossen. Wenige Augenblicke danach öffnet sich die Tür. Er geht mit seinem Zeug seines Weges, ich mit dem meinen. Wir leben nicht weit entfernt voneinander und von Zeit zu Zeit kann man sich beim Friseur treffen, beim Arzt oder sonntags in der Kapelle. Dr. Raymond Hubert hat mir einen Besuch abgestattet. Er war nicht gerade sehr aufgekratzt, was ich ihm nicht verdenken kann. 1, 2, 3, 4, 5, kehrt. 1, 2, 3, 4, 5, kehrt. Mehrere Stunden schon wandere ich so hin und her, vom Fenster zur Tür meiner Zelle, von der Tür zum Fenster. Ich rauche, bin bei klarem Kopf, bin ausgeglichen und fähig, alles Mögliche zu ertragen. Ich verspreche mir selbst zurzeit nicht an Rache zu denken. Lassen wir den Staatsanwalt dort, wo er war, angekettet an die Mauerringe, das Gesicht mir zugekehrt. Ich habe mich noch nicht entschieden, auf welche Art ich ihn krepieren lassen werde. Da dringt plötzlich ein Schrei durch die Tür meiner Zelle. Ein Schrei der Verzweiflung. Gellend. Grausig. Angsteinflößend. Was bedeutet das? Es klingt wie das Geschrei eines Gefolterten. Aber wir sind hier doch nicht auf der Kriminalpolizei. Keine Möglichkeit zu erfahren, was los ist. Es stört mich, dieses Geschrei in der Nacht. Und wie stark muss es sein, dass es durch die gepolsterte Tür dringt? Ist es vielleicht ein Verrückter? In diesen Zellen da, wo man von allem isoliert ist, kann einer bald wahnsinnig werden. Ich rede laut zu mir selbst. Was geht dich das an? Frage ich mich.
Denk an dich, an nichts als an dich und deinen neuen Verbündeten Degar. Ich bücke mich, richte mich wieder auf und versetze mir einen Fausthieb gegen die Brust. Es hat mir sehr wehgetan, also ist alles gut. Meine Armmuskeln funktionieren ausgezeichnet. Und meine Beine? Ich gratuliere. Du bist mehr als 16 Stunden auf und ab marschiert und nicht einmal müde, mein Freund. Die Chinesen haben den Wassertropfen erfunden, der einem auf den Kopf fällt. Die Franzosen die Stille. Sie verbieten jede Zerstreuung. Es gibt weder Bücher noch Papier und Bleistift. Das Fenster mit den dicken Gitterstäben ist zusätzlich mit Brettern vernagelt. Nur ein paar kleine Löcher lassen kümmerliche Lichtstrahlen durch. Tief bestürzt über das herzzerreißende Geschrei gehe ich wie ein gefangenes Tier im Kreis herum. Ich habe das Gefühl, von allen verlassen zu sein und komme mir buchstäblich lebendig begraben vor. Ja, ich bin sehr allein. Ein Schrei, das ist alles, was mich erreicht. Da geht auf einmal die Tür auf. Ein alter Pfarrer kommt herein. Du bist jetzt absolut nicht allein. Da, vor dir steht ein leibhaftiger Pfarrer.
Guten Abend, mein Sohn. Entschuldige, dass ich nicht schon früher gekommen bin, aber ich war auf Urlaub. Wie geht's?
Und der gute alte Priester tritt ohne Umstände ein und setzt sich artig auf meine Pritsche.
Was kann ich für dich tun?
Etwas Verbotenes, mein Vater.
Was denn?
In Zelle 37 gehen und Degas sagen, er soll durch seinen Anwalt ein Gesuch machen, dass man ihn in die Zentrale von Caen schickt. Ich habe das heute auch gemacht. Es geht darum, so schnell wie möglich aus der Conciergerie in eine der Zentralen zu kommen, in denen die Konvois nach Guayana zusammengestellt werden. Wenn man nämlich nicht gleich mit dem ersten Schiff mitkommt, muss man hier 2 Jahre bleiben und auf das nächste warten. Und wenn Sie mit ihm gesprochen haben, Herr Pfarrer, kommen Sie bitte wieder zu mir zurück.
Unter welchem Vorwand, mein Sohn?
Zum Beispiel, dass Sie Ihr Gebetbuch bei mir vergessen haben. Ich warte auf Antwort.
Und warum hast du es so eilig, in dieses grauenhafte Bagno zu kommen?
Ich sehe in dem Pfarrer einen echten Commis-Voyageur des lieben Gottes und bin überzeugt, dass er mich nicht hintergehen wird. Damit ich schneller ausbrechen kann, mein Vater.
Gott wird dir beistehen, mein Kind. Ich bin ganz sicher. Und du wirst dein Leben neu beginnen. Ich fühle es. Deine Augen sind die eines guten Jungen. Du hast ein edles Gemüt. Ich werde auf Zelle 37 gehen und dir die gewünschte Antwort bringen.
Er war sehr bald wieder da. Degas war einverstanden. Der Pfarrer ließ sein Gebetbuch bis zum nächsten Tag in meiner Zelle liegen. Das war ein Sonnenstrahl heute. Die Zelle ist ganz hell davon. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er dann zu, dass es auf Erden so verschiedene Menschen gibt? Den Staatsanwalt, die Polypen, Paulin und dann diesen Pfarrer, den Geistlichen der Conciergerie. Der Besuch des frommen Mannes hat mir gut getan und war gleichzeitig ein Vorteil für mich. Die Antwort auf die Gesuche hat nicht lange auf sich warten lassen. Eine Woche später stehen wir, 7 Mann hoch, um 4 Uhr früh in einer Reihe im Gang der Conciergerie. Auch die Posten sind da. Alles ist vollzählig.
Ausziehen!
Alle entkleiden sich langsam. Es ist kalt. Ich bekomme eine Gänsehaut.
Lasst die Anzüge vor euch liegen. Kehrt! Einen Schritt zurück!
Jeder steht vor seinem Bündel. Abschätzige, neugierige, auch fachmännische Blicke treffen meinen reich tätowierten Körper. Unterhalb des Adamsapfels trage ich einen Schmetterling, die Illustration meines Spitznamens. Dieser Spitzname, auf dem Montmartre bekannt wie das falsche Geld, bleibt mir, und bald bin ich auch hier für alle Papillon.
Anziehen!
Das leichte Hemd, das ich noch kurz zuvor anhatte, wird durch ein grobes, naturfarbenes Leinenhemd ersetzt. Mein schöner Anzug durch Kittel und Wollhose. Meine Füße stecken in Holzpantinen. Bis dahin hatte man noch den Anblick eines normalen Menschen geboten. Ich sehe mir die übrigen 6 an. Schauderhaft. Binnen 2 Minuten hat sich jeder aus einer Persönlichkeit in einen Bagno-Sträfling verwandelt.
Rechts um, in eine Reihe. Vorwärts, Marsch!
Von 20 Posten eskortiert gelangen wir in den Hof, wo einer nach dem anderen in den schmalen Kasten eines Zellenwagens geschoben wird. Es geht fort, in die Zentrale, nach Caen. Die Zentrale in Caen. Kaum angekommen, verfrachtet man uns in das Büro des Direktors.
Er thront auf einem meterhohen Podium hinter einem mächtigen Empire-Tisch.
Hab acht! Der Herr Direktor will mit euch sprechen!
Verurteilte, ihr befindet euch hier in Gewahrsam, um die Weiterfahrt ins Banjo abzuwarten. Wir sind hier in einem Zuchthaus. Es ist absolute Ruhe zu bewahren. Es gibt keine Besuche, keine Post. Für niemanden. Wer sich nicht beugt, wird gebrochen. Es stehen zwei Ausgänge zur Verfügung. Der eine führt ins Banjo, wenn man sich gut aufführt, der andere auf den Friedhof. Das geringste Vergehen wird mit 60 Tagen schweren Kerkers bei Wasser und Brot bestraft. Noch keiner hat zwei aufeinanderfolgende Kerkerstrafen überlebt. Verstanden?
Er wendet sich an Pierrot, den Narren, der von Spanien ausgeliefert wurde.
Was waren Sie von Beruf?
Torero, Herr Direktor.
Abführen!
Brüllt der Direktor außer sich. In weniger als 2 Sekunden ist der Torero zu Boden geschlagen, wird von 4 oder 5 Posten mit Riemen gepeitscht und rasch fortgeschafft.
Verdammte Schwein!
Hören wir ihn schreien.
5 gegen 1 und dazu noch mit Riemen, ihr Schweinehunde!
Der Aufschrei eines zu Tode verwundeten Tieres. Dann nichts mehr. Nur noch das schleifende Geräusch auf dem Zementboden. Wer nach dieser Szene nicht begreift, wird nie begreifen. Degas steht neben mir. Er rührt nur mit einem Finger an meine Hose. Ich weiß, was er mir sagen will. Halte dich gut, wenn du lebend ins Banjo kommen willst. 10 Minuten später befindet sich jeder, bis auf Pierrot den Narren, der in einem schändlichen unterirdischen Loch gelandet ist, in einer Zelle des Zuchthauses der Zentrale. Das Glück wollte es, dass sich Degas in der Zelle neben mir befindet. Zuvor wurden wir einem Rotschädel von etwa 1,90 Meter vorgestellt, der in der rechten Hand einen Ochsenziemer hielt. Das ist der Profos, ein Häftling, der auf Befehl der Wärter als Folterknecht dient. Er ist der Schrecken aller Gefangenen. Es hat den Vorteil, dass die Wärter die Sträflinge prügeln und auspeitschen können, ohne selber einen Finger rühren zu müssen, und die Verwaltung ist nicht verantwortlich, falls einer totgeschlagen wird. Im Verlauf eines kurzen Aufenthaltes im Krankensaal habe ich die Geschichte dieses Monsters in Menschengestalt erfahren. Wir können den Direktor der Zentrale nur dazu beglückwünschen, sich seinen Henker so geschickt gewählt zu haben. Der fragliche Herr war von Beruf Steinbrucharbeiter. Eines schönen Tages beschloss er, in der kleinen nördlichen Stadt, in der er lebte, Selbstmord zu begehen und gleichzeitig seine Ehegattin zu beseitigen. Er benutzte dazu eine starke Dynamitpatrone. Er legte sich neben seiner schlafenden Frau nieder und zündete sich eine Zigarette an, um die Dynamitpatrone, die er zwischen sich und der Frau in der linken Hand hielt, in Brand zu setzen. Die Explosion soll furchtbar gewesen sein. Man musste die Frau mit dem Löffel zusammenscharren. Sie war buchstäblich zerkrümelt. Das Haus stürzte teilweise ein. 3 Kinder wurden unter den Trümmern begraben, ebenso eine 70-jährige Frau. Die übrigen Bewohner wurden mehr oder weniger schwer verletzt. Er selbst, Tribouillard, hatte sein linkes Auge, sein linkes Ohr und einen Teil der linken Hand eingebüßt. Nur noch der kleine Finger und die Hälfte des Daumens waren übrig geblieben. Oben auf dem Kopf hatte er eine tiefe Wunde, die eine Schädeloperation nötig machte. Seit seiner Verurteilung ist Tribouillard Profos der Strafzellen in der Zentrale. Und dieser Halbirre darf mit den Unglücklichen, die in seinem Bereich landen, nach Belieben verfahren. 1, 2, 3, 4, 5, kehrt. 1, 2, 3, 4, 5, kehrt. Das endlose Hin und Her zwischen Zellenwand und Zellentür beginnt wieder. Tagsüber darf man sich nicht hinlegen. Um 5 Uhr morgens weckt uns ein schriller Pfiff. Man muss aufstehen, sein Bett machen, sich waschen, herumgehen oder sich auf den angemauerten Klappstuhl setzen. Man darf sich nicht niederlegen. Eine raffinierte Draufgabe des Strafsystems. Das Bett wird an die Mauer geklappt und bleibt oben. Der Gefangene kann sich nicht ausstrecken und ist leichter zu überwachen. 1, 2, 3, 4, 5. 14 Stunden Marsch. Um den Bewegungsmechanismus besser aufrechtzuerhalten, muss man den Kopf senken, die Hände auf dem Rücken verschränken, nicht zu rasch und nicht zu langsam gehen, möglichst gleiche Schritte machen und automatisch umkehren. Einmal auf dem linken Fuß, einmal auf dem rechten. 1, 2, 3, 4, 5. Die Zellen hier sind heller als die in der Conciergerie. Man hört draußen den Lärm im Zuchthaus und Geräusche, die vom Land hereindringen. Nachts hört man das Pfeifen oder die Lieder der Landarbeiter, die nach Hause zurückkehren und sich mit einem Schluck Apfelwein stärken.
1, 2, 3, 4, 5.
Unter dem Druck der Justiz werde ich zum Seiltänzer. Das Hin und Her in meiner Zelle ist meine ganze Welt. Nichts, absolut nichts darf man in der Zelle behalten. Der Gefangene darf sich vor allem nicht zerstreuen. Würde man mich dabei überraschen, wie ich durch den Spalt am Fenster gucke, zöge das eine schwere Strafe nach sich. Und handeln Sie nicht völlig richtig, da ich für Sie doch nichts anderes bin als ein lebendig Begrabener? Mit welchem Recht nehme ich mir heraus, den Anblick der Natur zu genießen? Ein Schmetterling fliegt vorbei. Er ist hellblau mit einem kleinen schwarzen Streifen. Eine Biene summt nicht weit von ihm vor dem Fenster. Was suchen die Tiere an diesem Ort? Sind sie toll von der Wintersonne? Oder ist ihnen kalt und sie wollen ins Gefängnis? Ein Schmetterling im Winter ist ein zum Leben Wiedererstandener. Wieso ist er nicht tot? Und warum hat diese Biene ihren Stock verlassen? Welcher Übermut, sich hierher zu wagen. Ein Glück, dass der Profos keine Flügel hat, sonst würde sie nicht mehr lange leben. Dieser Tribouillard ist ein abscheulicher Sadist, und ich ahne bereits, dass es zwischen mir und ihm zu etwas kommen wird. Leider habe ich mich nicht getäuscht. Einen Tag nach dem Besuch der beiden bezaubernden Insekten melde ich mich krank. Ich kann nicht mehr. Ich ersticke vor Einsamkeit. Ich muss ein Gesicht vor mir sehen, eine Stimme hören, und sei es eine unangenehme. Aber endlich etwas hören. Irgendetwas. Nackt auf dem eiskalten Gang, die Nase zur Wand, 4 Finger breit von ihr entfernt, warte ich als Vorletzter in einer Reihe von 8 Mann darauf, an dem Arzt vorbei defilieren zu dürfen. Ich wollte jemanden sehen. Schön. Es ist mir gelungen. Der Profos überrascht uns in dem Moment, da ich Julot, genannt der Mann mit dem Hammer, ein paar Worte zuflüstere. Die Reaktion dieses wilden Rotschädels ist fürchterlich. Ein Fausthieb auf den Hinterkopf erschlägt mich fast, und da ich den Schlag nicht hatte kommen sehen, knalle ich mit der Nase gegen die Wand. Das Blut spritzt, und nachdem ich mich wieder aufgerichtet habe, schüttle ich mich und versuche mir bewusst zu werden, was eigentlich geschehen ist. Ich mache eine abwehrende Bewegung. Der Koloss, der nichts anderes erwartete, gibt mir einen Tritt in den Bauch, der mich erneut zu Boden wirft, und fängt an, mich mit seinem Ochsenziemer zu bearbeiten. Julot kann das nicht mit ansehen. Er fällt über ihn her. Es kommt zu einem furchtbaren Tumult, und da Julot ihn unter sich hat, sehen die Wärter unbeteiligt der Rauferei zu. Niemand beachtet mich. Ich stehe wieder auf und sehe mich nach einer Waffe um. Da merke ich, dass der Arzt sich in seinem Ordinationszimmer vorbeugt, um nachzusehen, was auf dem Gang los sei. In diesem Moment hebt sich unter dem Druck des Dampfes der Deckel des dicken Emaillekessels auf dem Ofen, der das Zimmer des Arztes heizt. Mit einer raschen Reflexbewegung ergreife ich den Kessel bei den Henkeln, verbrenne mich zwar, lasse ihn aber nicht los und schütte dem Profos das kochende Wasser ins Gesicht. Er hat mich nicht gesehen, so sehr war er mit Julot beschäftigt. Ein gewaltiger Schrei dringt aus seiner Kehle. Es hat ihn ganz schön erwischt. Er wälzt sich auf dem Boden und reißt sich die 3 Trikots, die er übereinander trägt, 1 nach dem anderen herunter. Beim 3. geht die Haut mit. In dem Bemühen, durch seinen engen Halsausschnitt zu kommen, geht ein Stück der Brusthaut, der Haut am Hals und die ganze Haut der Wange ab und bleibt am Trikot kleben. Auch das einzige Auge ist verbrannt und erblindet. Endlich erhebt Tribouillard sich. Blut verschmiert, mit bloßliegendem Fleisch. Grauenhaft anzusehen. Julot benutzt die Gelegenheit, um ihm einen Tritt in die Hoden zu versetzen. Der Riese bricht zusammen, beginnt zu erbrechen, zu speien. Unsere Rechnung ist beglichen. Die beiden Aufseher, die die Szene mit angesehen haben, fühlen sich nicht stark genug, um uns anzugreifen. Sie pfeifen Verstärkung herbei. Von allen Seiten kommen die Wärter, und nun prasseln die Peitschenhiebe auf uns nieder wie Hagelschauer. Ich habe das Glück, sehr rasch umzufallen und spüre die Schläge nicht mehr. Ich befinde mich 2 Stockwerke tiefer, vollkommen nackt in einer mit Wasser überschwemmten Zelle. Langsam komme ich wieder zu Bewusstsein und gleite mit der Hand über meinen schmerzenden Körper. Auf dem Kopf habe ich mindestens 12 bis 15 Beulen. Wie spät es wohl ist? Ich weiß es nicht. Hier gibt es weder Nacht noch Tag. Kein Licht dringt herein. Ich höre Schläge gegen die Wand. Sie kommen von weit her. Tock, 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 tock. Das ist ein Signal. Das Häftlingstelefon. Ich muss selbst zweimal klopfen, wenn ich Verbindung bekommen will, das weiß ich. Aber womit soll ich klopfen? In dieser Finsternis ist nichts zu finden, womit ich es tun könnte. Mit der Faust ist es sinnlos, das halt nicht genug. Ich nähere mich der Seite, wo ich die Tür vermute, denn dort ist es etwas weniger dunkel, und verletze mich an Eisenstangen, die ich nicht sehen konnte. Ich taste umher und stelle fest, dass die Tür der Zelle mehr als 1 Meter weit von mir entfernt ist. Das Eisengitter, an das ich stoße, hindert mich daran, zu ihr hinzugelangen. Wenn hier also ein gefährlicher Gefangener sitzt, kann er niemandem etwas tun, denn er ist in einem Käfig. Man kann mit ihm sprechen, ihn unter Wasser setzen, ihm etwas zu essen hinwerfen und ihn ohne Gefahr beschimpfen. Aber man kann ihn nicht schlagen, ohne sich in Gefahr zu bringen, denn um ihn zu schlagen, muss man das Gitter öffnen. Ein Vorteil. Das Klopfen wiederholt sich von Zeit zu Zeit. Wer kann das sein? Er verdient, dass ich ihm antworte, denn er riskiert viel, wenn er erwischt wird. Ich zerschlage mir fast die Schnauze beim Gehen. Mein Fuß stößt an etwas Hartes, Rundes. Ich betaste es. Ein Holzlöffel. Schnell hebe ich ihn auf und mache mich an die Antwort. Das Ohr an die Wand gepresst warte ich. Tock, 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 tock. Stopp. Tock, tock. Tock, tock, antworte ich. Die beiden Schläge sollen dem Anrufenden sagen, komm, ich nehme die Verbindung auf. Es geht los. Tock, tock, tock. Die Buchstaben des Alphabets rasch nacheinander. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Stopp. Bei Buchstabe P hält er ein. Ein starker Schlag von mir. Tock. Er weiß, dass ich das P zur Kenntnis genommen habe. Dann kommt ein A, ein P, ein I. Er fragt, Papi, wie geht's? Dich hat es ja schön erwischt. Ich habe einen gebrochenen Arm. Es ist Julot. Über 2 Stunden telefonieren wir, ohne zu bedenken, dass wir überrascht werden können. Wir sind buchstäblich versessen darauf, Sätze auszutauschen. Ich sage ihm, dass ich mir nichts gebrochen habe, dass mein Kopf voller Beulen ist, dass ich aber keine Wunden habe. Er hat gesehen, wie man mich an einem Fuß heruntergeschleppt hat und dass mein Kopf auf jeder Stufe aufschlug. Er ist bei Bewusstsein geblieben. Er glaubt, dass Tribouillard sehr schwer verbrannt ist. Die Wunden sind tief. Der hat für eine Weile genug. 3 Schläge rasch hintereinander, die Julot wiederholt, warnen mich. Gefahr im Verzug. Wenige Augenblicke später öffnet sich die Tür.
Nach hinten, du Schwein! Geh nach hinten und stramm gestanden!
Das ist der neue Profos.
Ich heiße Baton. Und das ist mein wirklicher Name. Du siehst, er passt zu mir.
Mit einer großen Schiffslaterne beleuchtet er die Zelle und meinen nackten Körper.
Halt! Zieh dich an! Rühr dich nicht weg von dort! Da ist Wasser und Brot! Iss nicht alles auf einmal, du bekommst die nächsten 24 Stunden nichts mehr!
Er brüllt wie ein Wilder. Dann hebt er die Laterne in Augenhöhe. Ich sehe, dass er lächelt, nicht böse. Er legt einen Finger auf den Mund und deutet wortlos auf die Kleidungsstücke, die er mir mitgebracht hat. Auf dem Gang muss noch ein anderer Wärter sein. Baton wollte mir zu verstehen geben, dass er mir freundlich gesinnt ist. Und wirklich finde ich in dem Stück Brot ein großes Stück Fleisch und in der Hosentasche, welches Glück, ein Paket Zigaretten und ein Feuerzeug mit einem kleinen Zündschwamm. Solche Geschenke sind hier 1 Million wert. Anstatt eines Hemdes sind es deren 2 und eine wollene Unterhose, die mir bis an die Knöchel reicht, habe ich auch. An diesen Baton werde ich ewig denken. Er will mich dafür belohnen, dass ich Tribouillard beseitigt habe. Bisher war Baton nur Unterprofos. Dank meiner Tat ist er jetzt der große Chef. Ich habe ihn befördert. Da es der Geduld eines Sioux bedarf, um festzustellen, woher die Telefonsignale kommen, und da nur der Profos es kann, die Wärter sind viel zu faul dazu, unterhalte ich mich mit Julot nach Herzenslust. Baton lässt uns in Ruhe. Den ganzen Tag schicken wir uns Telegramme. Ich erfahre von Julot, dass wir bis zur Abfahrt ins Bagno noch 3 bis 4 Monate haben. 2 Tage später holt man es aus der Zelle und führt uns, jeder von 2 Wärtern bewacht, ins Büro des Direktors. Dort sitzen 3 Männer. Sie bilden eine Art Tribunal. Der Direktor als Vorsitzender, der Unterdirektor und der Chef der Aufseher als Beisitzender.
Ah, ja, Jungens, da seid ihr ja. Was gibt es?
Julot ist sehr blass. Seine Augen sind verschwollen, er hat sichtlich Fieber. Mit seinem gebrochenen Arm muss er die 3 Tage furchtbar gelitten haben.
Ich habe einen gebrochenen Arm, sagt er sanft.
Nun, Sie wollten ihn sicher brechen, den Arm. Das wird Sie lehren, andere Leute in Ruhe zu lassen. Wenn der Doktor kommt, wird er sich die Sache ansehen. Ich hoffe, er kommt in einer Woche. Eine heilsame Wartezeit, der Schmerz wird Ihnen nützlich sein. Oder erwarten Sie am Ende, dass ich für ein Individuum wie Sie extra einen Arzt rufen lasse? Sie müssen schon Geduld haben, bis der Arzt der Zentrale Zeit findet, Sie zu behandeln. Das hindert mich aber nicht, Sie beide dazu zu verurteilen, bis zu einer neuen Verfügung in den Zellen zu bleiben.
Julot blickt mir in die Augen. Dieser gut gekleidete Herr geht sehr leichtfertig mit dem Leben menschlicher Wesen um, scheint er sagen zu wollen. Ich wende den Kopf dem Direktor zu und sehe ihn an. Er glaubt, dass ich etwas sagen will.
Und Sie? Gefällt Ihnen diese Entscheidung nicht?
Fragt er.
Haben Sie etwas daran auszusetzen?
Absolut nicht, Herr Direktor, antworte ich. Ich habe nur das unwiderstehliche Bedürfnis, Sie anzuspucken, aber ich will meine Spucke nicht besudeln.
Er ist so verblüfft, dass er errötet und nicht gleich begreift. Der Oberaufseher aber hat sofort begriffen.
»Hinaus mit ihm!« ruft er den Aufsehern zu. »Und gebt es ihm! Ich erwarte, dass er in einer Stunde hier ist und auf dem Bauch um Entschuldigung bittet. Wir werden ihn schon dressieren. Dann darf er mir mit der Zunge die Schuhe putzen, oben und unten. Ich überlasse ihn euch. Und nicht zu lax, wenn ich bitten darf.«
2 Wärter drehen mir den rechten Arm um, 2 den linken. Ich liege flach auf dem Boden, die Hände in Höhe der Schulterblätter. Man legt mir Fesseln mit Daumenschrauben an, die meinen linken Zeigefinger mit dem rechten Daumen verbinden. Dann zieht mich der Oberaufseher wie ein Tier an den Haaren hoch. Nicht nötig zu erzählen, was Sie weiter mit mir angestellt haben. Es genügt zu erwähnen, dass ich 11 Tage mit auf dem Rücken gefesselten Händen verbringen musste. Ich verdanke mein Leben einzig Baton. Tagtäglich warf er mir das vorschriftsmäßige Stück Brot in die Zelle. Doch da ich meiner Hände beraubt war, konnte ich es nicht essen. Ich erreichte es nicht einmal dann, wenn ich den Kopf durch das Gitter steckte, um hineinzubeißen. Doch Baton warf mir auch in genügender Menge zurechtgeschnittene Brotbissen zu. Ich scharte sie mit dem Fuß zu kleinen Häufchen zusammen. Dann legte ich mich flach auf den Bauch und aß sie auf wie ein Hund. Ich kaute sie gründlich, Stück für Stück. Am 12. Tag nahm man mir die Fesseln ab. Der Stahl hatte sich derart in mein Fleisch gebohrt, dass das Eisen stellenweise von geschwollenem Gewebe überwuchert war. Der Oberaufseher bekam es mit der Angst zu tun, umso mehr, als ich vor Schmerzen ohnmächtig wurde. Als ich wieder zu mir kam, brachte man mich ins Krankenzimmer und reinigte mich mit Wasserstoff. Man bestand sogar darauf, mir eine Injektion gegen Tetanus zu geben. Meine Arme waren steif und verkrümmt und ließen sich nicht in ihre normale Stellung bringen. Erst nach einer mehr als halbstündigen Einreibung mit Kampferöl konnte ich sie an meinem Körper heruntersenken. Ich kehrte wieder in die Zelle zurück. Als der Oberaufseher die 11 Brote bemerkte, sagte er,
»Du wirst hier wohl einen Festschmaus halten. Merkwürdig. Du bist gar nicht einmal so mager nach diesen 11 Fastentagen.«
»Ich habe genug Wasser getrunken, Chef.«
»Ah, das ist es, ich verstehe. Jetzt ist aber tüchtig, um aufzuholen.«
Und damit ging er. Der Idiot. Er ist überzeugt, dass ich seit 11 Tagen nichts gegessen habe und dass ich, wenn ich zu viel auf einmal in mich hineinstopfe, an verdorbenem Magen krepieren werde. Er wird sich täuschen. Gegen Abend lässt mir Baton Tabak und Zigarettenpapier zukommen. Ich rauche, rauche und blase den Rauch in das Ofenloch, damit es wenigstens irgendeinen Zweck erfüllt. Später rufe ich Julot an. Er glaubt, dass ich seit 11 Tagen nichts gegessen habe und rät mir, nur ganz allmählich wieder zu futtern. Ich möchte ihm nicht die Wahrheit sagen, aus Angst, einer der Schweinehunde könnte mein Klopftelegramm im Vorübergehen entziffern. Julot hat den Arm in Gips, er ist guten Mutes und beglückwünscht mich, dass ich durchgehalten habe. Nach Julots Meinung werden wir bald reisen. Der Krankenwärter hat ihm gesagt, dass die Impfampullen bereits gekommen sind. Für gewöhnlich kommen sie 1 Monat vor der Abfahrt der Sträflinge. Er ist unvorsichtig, denn er fragt mich, ob ich den Stöpsel gerettet habe. Ja. Ich habe ihn gerettet.
Aber was ich getan habe, um mir dieses Vermögen zu erhalten, kann ich hier nicht schildern. Ich habe grausame Wunden im After. 3 Wochen später entlässt man uns aus den Zellen. Was ist passiert? Man erlaubt uns zu duschen. Eine sensationelle Sache. Ich fühle mich wie neu geboren. Julot lacht wie ein kleiner Junge und Pierrot, der Narr, strahlt vor Lebensfreude. Wir haben keine Ahnung, was sich tut. Der Friseur wollte mir auf mein leises »Was ist los?« keine Antwort geben. Ein Unbekannter mit dreckiger Schnauze meint »Amnestie. Keine Dunkelhaft mehr. Vielleicht haben Sie Angst vor einem durchreisenden Inspektor. Hauptsache, man ist am Leben.« Wir werden in normale Zellen überführt. In meiner ersten warmen Suppe seit 43 Tagen finde ich ein Stück Holz. »Abfahrt in 8 Tagen«, steht darauf. »Morgen wird geimpft.« Wer schickt mir das? Ich habe es nie erfahren. Sicher ein Zuchthäusler, der so freundlich war, uns zu verständigen. Er weiß ja, dass es alle erfahren, wenn einer von uns es weiß. Dass die Nachricht gerade an mich kam, war gewiss reiner Zufall. Rasch benachrichtige ich Julot. Gib's weiter. Nachdem ich meine Nachricht durchgegeben habe, habe ich Sendeschluss gemacht. Die anderen höre ich die ganze Nacht lang telefonieren. Ich schweige. Ich fühle mich viel zu wohl in meinem Bett. Ich will keinen Verdruss mehr. Ich mag nicht wieder in die Dunkelhaft zurück. Heute weniger denn je. 2. Heft. Unterwegs ins Bagno. Saint-Martin de Ré. Einen Tag später versammelt man uns in Gruppen zu 30 im Flur des Zuchthauses. Krankenpfleger aus Caen impfen uns gegen Tropenkrankheiten. Jeder von uns erhält 3 Spritzen und 2 Liter Milch. Degas steht neben mir. Er ist nachdenklich. Um das Redeverbot kümmern wir uns nicht mehr. Wir wissen, dass man uns nach dem Impfen nicht gleich in die Dunkelzelle bringen kann. Unter den Augen der Posten, die vor den städtischen Krankenpflegern nichts sagen möchten, wird leise getratscht. »Ob Sie genug Gefangenenwagen haben, um uns alle auf einmal zu transportieren?«, fragt Degas. »Ich glaube nicht. Saint-Martin de Ré ist weit. Wenn man 60 Mann pro Tag hinbringt, dauert der Zirkus 10 Tage. Wir sind 600. Hauptsache, wir sind geimpft. Also stehen wir auf der Liste und werden bald im Bagno sein. Nur Mut, Degas. Können wir uns aufeinander verlassen?« Seine Augen strahlen vor Genugtuung. Er ergreift meinen Arm. »Auf Leben und Tod, Papi!« Über den Konvoi gibt es nicht viel zu erzählen, außer dass wir in den winzigen Zellen des Gefangenenwagens fast umkamen. Die Wärter weigerten sich, uns einen Atemzug Luft zu lassen. Nicht einmal die Türen durfte man ein wenig aufmachen. Bei der Ankunft in La Rochelle waren 2 von unseren Kameraden tot. Erstickt. Die Gaffer auf dem Quai konnten miterleben, wie man die beiden armen Teufel heraushob. Saint-Martin de Ré ist eine Insel und wir mussten den Meeresarm zu Schiff durchqueren. Da die Wärter die Sträflinge tot oder lebendig in die Zitadelle bringen müssen, luden sie die Leichen mit uns auf den Kahn. Die Überfahrt dauerte nicht lang, aber man konnte wenigstens einen tiefen Zug Meeresluft einatmen. »Das riecht nach Flucht«, sage ich zu Degas. Er lächelt. Und Julot, der an unserer Seite ist, bestätigt es. »Ja, das riecht nach Flucht«, sagt er. »Ich kehre dahin zurück, von wo ich vor 5 Jahren ausgebrochen bin. Ich Idiot habe mich in dem Augenblick verhaften lassen, als ich den Mann, der mich vor 10 Jahren hochgehen ließ, umlegen wollte. Versuchen wir, beisammen zu bleiben. Auf Saint-Martin werden wir zu 10 in eine Zelle gelegt.« Es kam anders. Als wir landeten, rief man ihn und noch 2 und führte sie woanders hin. Alle 3 waren entsprungene Bagno-Sträflinge, die in Frankreich gefasst worden waren und nun zum 2. Mal ins Bagno zurückkehrten. In Gruppen zu 10 Mann pro Zelle beginnt für uns eine Zeit des Wartens. Wir dürfen uns unterhalten, dürfen rauchen, bekommen vorzügliches Essen. Nur der Stöpsel macht uns Sorgen. Ohne besonderen Grund werden wir plötzlich hingerufen, entkleidet und gründlich durchsucht. Eines Nachmittags kommt, während ich in der Sonne sitze, ein Mann auf mich zu. Er trägt eine Brille, ist klein und mager. Ich versuche herauszufinden, woher er sein mag, doch bei unserer Sträflingsuniform ist das nicht so leicht. »Bist du Papillon?«, fragt er mit stark korsischem Akzent. »Ja, das bin ich. Was willst du von mir?« »Komm auf die Toilette«, sagt er und geht. Das ist ein korsischer Unterwäldler, sagt Degar. Sicher ein Bandit aus den Bergen. Was kann er von dir wollen?
Ich werde es bald erfahren. Die Toilette ist in der Mitte des Hofes. Ich gehe hin und tue, als urinierte ich. Der Mann steht neben mir in der gleichen Stellung.
Ich bin der Schwager von Pascal Matra. Er hat mir im Sprechzimmer gesagt, wenn ich Hilfe brauche, soll ich mich in seinem Namen an dich wenden.
Ja, Pascal ist mein Freund. Was willst du?
Ich kann den Stöpsel nicht mehr halten. Ich habe Abführen. Ich weiß nicht, wem ich mich anvertrauen soll. Ich habe Angst, dass man ihn mir stiehlt oder dass die Posten ihn finden. Ich bitte dich, Papillon, trag ihn ein paar Tage für mich.
Und er zeigt mir einen Stöpsel, viel größer als der meine. Ich fürchte, dass er mir eine Falle stellt, um zu erfahren, ob ich einen trage. Wenn ich antworte, ich wüsste nicht, ob ich zwei tragen kann, weiß er es. Also frage ich kalt, wie viel ist drin?
25.000.
Ohne ein Wort zu verlieren, nehme ich das Ding, das übrigens sehr sauber ist, und stecke es mir vor seinen Augen in den After. Dabei frage ich mich, ob ein Mensch zwei Stöpsel überhaupt tragen kann. Ich weiß es nicht. Ich richte mich auf und knöpfe mir die Hose zu. Es geht. Ich spüre nichts.
Ich heiße Ignace Galgani, sagt er, bevor er geht. Danke, Papillon.
Ich kehre zu Degas zurück. Die Festung ist zum Bersten voll. Tag und Nacht machen die Posten auf dem Schutzwall die Runde. Wir sind schon 17 Tage in Saint-Martin-de-Ré und wissen den Namen des Schiffes, das uns ins Bagno bringen wird. Die 800 oder 900 Bagno-Sträflinge stehen morgens im Hof der Festung versammelt. Seit ungefähr einer Stunde füllen wir in Zehnerreihen das Rechteck des Hofes. Da öffnet sich eine Tür und Männer in gut aussehenden hellblauen Uniformen, die anders sind als die der Gendarmen oder der Soldaten, strömen in den Hof. Sie tragen jeder einen breiten Gürtel mit einer Revolvertasche, aus der der Griff der Waffe hervorschaut. Es sind ungefähr 80 Mann, zwischen 35 und 50 Jahren. Ein paar von ihnen haben Goldborten. Alle sind braun gebrannt. Die Älteren wirken sympathischer als die Jungen, die sich wichtigtuerisch in die Brust werfen. Der Stab dieser Uniformierten wird begleitet vom Gefängnisdirektor, von einem Gendarmerieobersten, von 3 bis 4 Ärzten in der Paradeuniform der Kolonien und 2 Geistlichen in weißer Soutane. Der Gendarmerieoberst führt ein Sprachrohr an den Mund.
Morgen werden Sie auf die Martinière eingeschifft. Wir reisen zusammen. Verzweifeln Sie nicht, Sie werden es im Bagno besser haben als im Zuchthaus in Frankreich. Sie dürfen miteinander reden, spielen, singen, rauchen und brauchen keine Angst zu haben, schlecht behandelt zu werden, wenn Sie sich gut aufführen. Ich bitte Sie, mit der Schlichtung persönlicher Differenzen zu warten, bis Sie im Bagno sind. Während der Reise muss strengste Disziplin gewahrt werden. Ich hoffe, Sie werden das verstehen. Diejenigen unter Ihnen, die sich der Seefahrt körperlich nicht gewachsen fühlen, mögen sich im Spital melden, wo sie von den Schiffsärzten, die den Konvoi begleiten, untersucht werden. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise.
Die Zeremonie ist beendet.
Hallo, Degas, woran denkst du? Papillon, Alter, ich sehe, dass ich recht hatte. Die größte Gefahr für uns sind die anderen Sträflinge. Warten Sie mit der Schlichtung Ihrer Differenzen, bis Sie im Bagno sind. Spricht das nicht Bände? Es muss dort Mord und Totschlag geben.
Mach dir nichts draus.
Halte dich an mich.
Ich suche Francis Lapasse.
Ist dein Bruder noch immer Krankenwärter? Frage ich ihn. Ja, er ist kein Sträfling, er ist verbannt.
Sieh zu, dass du so schnell wie möglich mit ihm Kontakt bekommst. Bitte ihn um ein Skalpell. Wenn er es bezahlt haben will, sag mir, was es kostet. Ich werde es berappen.
2 Stunden später war ich im Besitz eines Skalpells mit sehr starkem Stahlgriff. Sein einziger Fehler war seine Größe. Aber es stellte eine gefährliche Waffe dar. Gegen 3 Uhr morgens reihen die Zuchthäusler vor dem Zellengitter 11 bis zum Bersten gefüllte Seesäcke aus groben Leinen auf. Jeder ist mit einem Schild versehen. Eines, das durch das Gitter hereinbaumelt, kann ich lesen. C. Pierre, 30 Jahre, 1,73 Meter, Größe 42, Schuhnummer 41, Matrikel X. Dieser C. Pierre ist Pierrot, der Narr. Er stammt aus Bordeaux und wurde in Paris wegen Mordes zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Pierrot ist ein braver Junge, ehrlich und korrekt, ich kenne ihn gut. Die Aufschrift beweist, wie genau und gut organisiert hier alles ist. Jeder erhält die Kleider nach seinem Körpermaß. Durch das netzartige Gewebe sehe ich, dass der Anzug weiß ist, mit roten Längsstreifen. In einem solchen Kostüm kommt man nirgends durch. Ich bemühe mich, die Bilder der Richter, der Geschworenen und des Staatsanwaltes heraufzubeschwören. Mein Gehirn weigert sich jedoch kategorisch, mir den Gefallen zu tun, und ich begreife, dass man allein, völlig allein und verlassen sein muss, um die Szenen so intensiv zu durchleben wie damals in der Conciergerie. Diese Feststellung erleichtert mich etwas. Ich erkenne, dass das Gemeinschaftsleben, das mich erwartet, andere Bedürfnisse in mir hervorrufen wird und andere Reaktionen. Pierrot der Narr kommt ans Gitter. »Wie geht's, Papi?« fragt er. »Und dir?« »Ach, gut. Ich habe schon immer davon geträumt, einmal nach Amerika zu fahren. Aber da ich Spieler bin, konnte ich nie das Reisegeld zusammenbekommen. Jetzt bietet mir die Polente die Überfahrt umsonst an und den Aufenthalt auch. Da ist doch nichts gegen zu sagen. Wie?« Er sagt das ganz beiläufig. Man merkt, dass es ihm absolut ernst ist. »So eine Reise auf Gerichtskosten hat ihre Vorteile. Ich gehe lieber ins Bagno, als mich 15 Jahre lang in Frankreich im Zuchthaus herumzudrücken«, meint er. »Kommt auf das Resultat an, Pierrot. In einer Zelle blödsinnig werden oder in der Dunkelheit eines Zuchthauses in Frankreich draufgehen, ist ärger als an Lepra krepieren oder an gelbem Fieber. Das ist meine Ansicht.« »Meine auch«, sagt er. »Sieh mal, da hängt ein Schild, Pierrot.« Er bückt sich, studiert aufmerksam die Aufschrift, buchstabiert sie. »Ich hätte gute Lust, den Sack aufzumachen und das Zeug gleich anzuziehen. Die Sachen sind doch für mich.« »Warte lieber ab. Es ist nicht der rechte Augenblick für solche Geschichten, Pierre. Ich brauche Ruhe.« Er versteht sofort und verschwindet. Degas sieht mich an. »Es ist die letzte Nacht, Kleiner. Morgen geht's fort aus unserem schönen Land.« »Unser schönes Land hat keine schöne Justiz, Degas. Vielleicht lernen wir andere Länder kennen, die nicht so schön sind wie unseres, aber in denen Menschen, die gefehlt haben, menschlicher behandelt werden.« Ich hätte nicht gedacht, so ins Schwarze zu treffen. Die Zukunft lehrte mich, wie recht ich gehabt hatte. Abfahrt ins Bagno. Um 6 Uhr geht es los. Zuchthäusler kommen und bringen uns den Kaffee. Dann erscheinen 4 Aufseher mit dem Revolver an der Seite. Sie sind heute alle in Weiß. Die Knöpfe ihrer makellosen Uniformen sind vergoldet. Einer von ihnen hat ein V aus 3 goldenen Borten am linken Ärmel. Auf den Schultern hat er nichts. »Deportierte, alle gehen in 2er Reihen auf den Gang hinaus. Jeder nimmt seinen Sack, die Namen stehen auf den Schildern und tritt mit dem Gesicht zum Flur an die Wand zurück. Den Sack stellt er vor sich hin.« Wir brauchen ungefähr 20 Minuten, um uns, jeder mit dem Sack vor sich, aufzustellen. »Alle entkleiden, die Sachen zu einem Bündel zusammenrollen und dieses mit den Ärmeln der Bluse zubinden. Sehr gut. Du dort, sammel die Bündel ab und leg sie in die Zellen. Und jetzt ankleiden. Die Unterhose anlegen, das Leibchen, darüber die gestreifte Drillichhose, den Drillichkittel, Schuhe, Strümpfe. Sind alle fertig?« »Jawohl, Herr Aufseher.« »Gut. Die Wolljacken draußen lassen für den Fall, dass es regnet oder kalt ist. Den Sack auf die linke Schulter. Und jetzt in 2er Reihen mir nach.« Der mit den goldenen Borten, flankiert von je einem Aufseher links und rechts, geht voraus. Der 4. Aufseher geht hinter uns. So marschiert unsere kleine Kolonne auf den Hof zu. In knappen 2 Stunden stehen die 810 Sträflinge in Reih und Glied. 40 Mann werden aufgerufen, darunter wir, Degas und die 3 auf der Flucht Verhafteten, Julot, Galgani und Santini. Die 40 Mann werden in 10er Reihen aufgestellt. Vorne und an der Seite jeder Reihe je ein Aufseher. Keine Fesseln, keine Ketten. 3 Meter vor uns marschieren 10 Gendarmen im Rückwärtsgang, das Gesicht uns zugewendet, den Karabiner in der Hand, jeder von einem anderen am Gürtel gehalten. Das große Tor der Festung öffnet sich. Langsam setzt sich die Kolonne in Marsch. Gendarmen mit Gewehr oder Maschinenpistole schließen sich nach und nach in 2 Meter Abstand dem Konvoi an. Ein Haufen Neugieriger, die der Abfahrt ins Bagno beiwohnen wollen, wird von den Gendarmen zurückgedrängt. Wir marschieren. Auf einmal höre ich, wie jemand aus den Fenstern eines Hauses leise pfeift. Ich blicke auf und entdecke an dem einen Fenster meine Frau Ninette und Antoine, einen Freund. An dem anderen steht Paula, die Frau von Degas und dessen Freund Antoine Giletti. Auch Degas hat sie entdeckt. Und wir halten, solange es nur geht, den Blick auf jene Fenster gerichtet. Damals sah ich meine Frau zum letzten Mal. Und auch meinen Freund Antoine, der später beim Bombardement Marseilles ums Leben kam. Niemand redet. Es herrscht absolutes Schweigen. Weder die Gefangenen noch die Aufseher und Gendarmen stören diesen wahrhaft ergreifenden Moment, da 118 Menschen für immer aus dem normalen Leben scheiden. Wir gehen an Bord. Wir 40 Mann kommen zuerst dran und werden tief hinunter in den Schiffsraum, in einen von dicken Eisenstäben umgebenen Käfig geführt. Saal Nummer 1, 40 Mann besonderer Kategorie, dauernde strenge Bewachung, steht auf einem Schild. Jeder von uns erhält eine zusammengerollte Hängematte. Es gibt in dem Käfig eine Menge Ringe, an denen die Hängematten befestigt werden. Ein Mann umarmt mich. Es ist Julot. Er kennt das alles. Er hat die Reise schon einmal gemacht, vor 10 Jahren. »Schnell, komm her«, sagt er. »Häng deinen Sack hier an den Ring, damit er gleich dir gehört. Und dann mach deine Hängematte an ihm fest. Da drüben werden nämlich während der Fahrt die beiden Luken geöffnet. Da ist die Luft besser.« Ich mache ihn mit Degas bekannt. Wir haben uns kaum zu unterhalten begonnen, als sein Mann auf uns zukommt. Julot versperrt ihm den Weg. »Betritt nie diese Seite, wenn du das Bagno lebend erreichen willst, verstanden?«
»Ja«,
sagt der andere.
»Weißt du warum?«
»Ja.«
»Also dann scher dich fort.«
Der Bursche geht. Diese Machtdemonstration Julots beglückt Degas und er verbirgt es nicht.
»Bei euch beiden werde ich ruhig schlafen«, sagt er. »Bei uns bist du besser aufgehoben als in einer Villa an der Küste mit offenen Fenstern«, erwidert Julot.
Die Reise dauert 18 Tage. Während dieser 18 Tage haben wir reichlich Zeit, uns über das Bagno zu informieren. Aber nichts wird so sein, wie man es sich vorstellt, obwohl Julot sich redlich Mühe gibt, uns alles genau zu schildern. Wir wissen zum Beispiel, dass Saint-Laurent-du-Maroni ein Dorf ist, das an einem Fluss namens Maroni, 120 Kilometer vom Meer entfernt liegt. »In diesem Dorf ist die Strafanstalt«, erläutert Julot, »das Zentrum des Bagnos. Dort geht's an die Verteilung. Die Relegierten kommen 150 Kilometer weit weg in eine Strafanstalt, Saint-Jean. Die Bagno-Sträflinge werden in 3 Gruppen eingeteilt. In die besonders gefährlichen, in die gefährlichen zweiten Grades und in die normalen. Die besonders gefährlichen kommen in die Zellen des Strafquartiers, wo sie den Transport auf die Île du Salut abwarten. Dort werden sie lebenslänglich interniert. Diese Inseln liegen 500 Kilometer von Saint-Laurent und 100 Kilometer von Cayenne entfernt und heißen Île Royale, die Königsinsel, Saint-Joseph, das ist die größte Insel, auf der sich das Zuchthaus des Bagnos befindet, und Diable, die Teufelsinsel, die kleinste von allen. Die Bagno-Sträflinge kommen, bis auf wenige Ausnahmen, nicht auf die Teufelsinsel. Die Männer dort sind politische Sträflinge. Die gefährlichen zweiten Grades bleiben auf dem Festland in Saint-Laurent und werden zu Garten- und Landarbeiten herangezogen. Wenn nötig, werden sie in härtere Arbeitslager geschickt. Forestier, Charvin, Cascade, Rote Grube und Kilometer 42, das sogenannte Todeslager. Die normalen Sträflinge verteilt man auf die Verwaltung. Sie kommen in die Küchen, zur Straßenreinigung, in die Tischlerei, in die Maler- und Schmiedewerkstätten, zu Elektroinstallateuren, Tapezierern, Schneidern, in die Wäschereien und so weiter. Angenommen, wir kommen an, erklärte uns Julot. Man wird aufgerufen und in eine Zelle gelegt. Das heißt dann, dass man auf den Inseln interniert wird, wo es keine Hoffnung auf Flucht gibt. Die einzige Chance wäre, sich schnell zu verwunden, sich in die Knie oder in den Bauch zu schneiden, um ins Spital zu kommen und dann von dort aus zu fliehen. Man muss also um jeden Preis vermeiden, auf den Inseln zu landen. Diese wertvollen Aufschlüsse hat Julot uns während der Reise immer wieder vorgekaut. Er selber ist gewappnet. Wenn er von Bord geht, wird er sich vor aller Augen den Landungssteg hinunterfallen lassen, um vom Pier weg direkt ins Spital zu kommen.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade Der Prinzessin von Ivar Leon Menger. Ausgezeichnet als bestes Erwachsenenhörspiel 2006. Es handelt sich um 4 Geschichten über das Leben und das Überleben. Im Beichtstuhl, an der Bushaltestelle, beim Zahnarzt, zu Hause. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.